Weibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier Layla Lowfire und Toya Diebel. So quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weibers. Hi Toya.
Ja, herzlich willkommen. Dich heiße ich auch willkommen, Layla. Schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen.
Findest du wirklich? Ich fand es heute nicht so schön, mich zu sehen.
Doch, ich freue mich immer, dich zu sehen. Ich finde es auch schön, dass das so regelmäßig ist. In den aktuellen Zeiten ist es wirklich nett, so regelmäßige Kontakte zu haben, auch wenn sie nur digital sind.
Ja, irgendwie sind wir schon offiziell beste Freundinnen, oder? Weil gibt es jemand anders, mit dem du so viel sprichst wie mit mir?
Du selbst, wenn wir uns hassen würden, dann müssten wir das jetzt einfach sein. Ich glaube, also, das gehört jetzt so dazu.
Rein faktisch, weißt du?
Rein hypothetisch. Layla, wir haben das ja schon in der letzten Folge angeteased. Die heutige Folge wollen wir dem Thema Schwangerschaftsabbruch und zwar dem selbstgewählten Schwangerschaftsabbruch widmen. Ich empfinde das Thema wahnsinnig wichtig, weil irgendwie fast jede Frau gefühlt, jetzt kommt wieder mein Wort hypothetisch gesehen, mindestens einmal in ihrem Leben bestimmt darüber nachdenkt. Und zwar, was mache ich eigentlich, wenn ich ungewollt schwanger werde? Vielleicht saß die eine von uns schon mal irgendwie bibbernd auf dem Klo mit einem Schwangerschaftstest in der Hand oder mit gespreizten Beinen beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin. Oh Gott, hoffentlich bin ich nicht schwanger. Und natürlich passiert das aber manchmal einfach, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja, muss man jetzt auch nicht erörtern, warum man dann doch schwanger geworden ist. Aber es ist ungewollt und man steht vor der großen Frage, was mache ich jetzt? Und ich kann das verstehen, wenn man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, bis man vielleicht selber mittendrin steckt. Und ich musste ja auch ganz ehrlich sagen, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war ich jetzt auch nicht so, oh, geil, Thema Schwangerschaftsabbruch heute, mega geil, freue ich mich total, großartig. Es ist kein leichtes Thema, aber unglaublich wichtig.
Das sehe ich genauso, auf jeden Fall. Wir haben unsere heutige Folge so ein bisschen strukturiert für alle, die nur sich für einen Bereich interessieren. Zuerst wird Toya so ein bisschen was zur aktuellen Gesetzeslage in Deutschland sagen. Dann werde ich ein paar Hörerinnen-Nachrichten vorlesen, die ihr uns geschickt habt. Und dann im Anschluss sprechen wir noch darüber, welche Möglichkeiten es gibt, wie sowas abläuft, wo man Hilfe findet und so weiter. Also wenn ihr nur hier seid, um Informationen zu bekommen, dann könnt ihr mal in unserem Beschreibungstext schauen. Da schreiben wir die genauen Zeiten hin, ab wann die Informationen zum Beispiel anfangen. Da müsst ihr euch die Nachrichten nicht anhören, wenn ihr die nicht hören wollt.
Was wir natürlich damit auch sagen wollen, es ist eine Triggerwarnung. Falls ihr euch gerade in einer Situation befindet, wo ihr das Gefühl habt, dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, ungewollte Schwangerschaft, das könnt ihr gerade nicht aushalten, dann solltet ihr, wenn ihr die Folge trotzdem irgendwie hören wollt, vielleicht mal in unsere Shownotes gucken und sehen, was euch an unserem Strukturplan vielleicht liegt. Und wenn nicht, dann schaltet ihr es einfach ab und wir hören uns das nächste Mal.
Genau. Toya, hattest du mal einen Schwangerschaftsabbruch?
Ja, ich hatte einen Schwangerschaftsabbruch, aber ja einen ungewollten. Also okay. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen in der Folge Fehlgeburten. Ich bin schwanger geworden und es war ein Abort, also die Schwangerschaft wurde unterbrochen, aber ohne, dass ich das wollte. Und natürlich war ich in einer ganz anderen Gefühlslage sicherlich als eine Frau, die schwanger wird und das Kind nicht haben möchte. Nichtsdestotrotz bin ich ja dann, da werden wir aber später dazu kommen, das wirst du ja ein bisschen aufdröseln, war ich dann natürlich trotzdem mit den Methoden konfrontiert, ne? Also ich hatte vorher, also bevor ich quasi die Diagnose bekommen habe, Frau Diebel, diese Schwangerschaft wird nicht weitergeführt, die wurde unterbrochen, was jetzt? Muss ich mich auch damit auseinandersetzen? Wie geht das jetzt weiter? Wusste ich nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Ich hatte noch keinen Schwangerschaftsabbruch, also weder gewollt noch ungewollt, zumindest keinen, von dem ich weiß.
Das ist nämlich auch so ein Thema, da könnt ihr auch noch mal in der Folge Fehlgeburten tatsächlich ein bisschen was drüber hören, denn ganz oft ist es einfach so, dass sehr, sehr viele Frauen einen Schwangerschaftsabbruch haben und es überhaupt nicht merken. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sprechen heute tatsächlich über die ungewollte Schwangerschaft und aber den erwünschten Schwangerschaftsabbruch. Und soll ich was meinen? Soll ich einfach losschießen?
Ja, gerne.
Status quo. Okay. Also in der letzten Folge hatten wir ja bereits berichtet, dass die Ärztin Christina Hähnel rechtskräftig nach Paragraph 219a verurteilt wurde. Warum? Christina Hähnel hatte auf ihrer Website öffentlich über die Methoden eines Schwangerschaftsabbruchs informiert. Und dieses Bereitstellen von Informationen wird juristisch übrigens als Werben genannt. Also jetzt nicht denken, dass Christina Hähnel irgendwie Rabattcodes verteilt hat für Schwangerschaftsabbrüche, sondern ich erwähne es deswegen, weil ich finde, dass dieses Wort Werben enorm irreführend sein kann. Also im Prinzip ist es einfach so, dass sie Informationen über die Methoden bereitgestellt hat auf ihrer Website. So. Und im Jahr 2019 gab es dann eben eine große Debatte, zum Glück, über diesen und um diesen Paragraphen 219a, weil der natürlich nicht nur im Strafgesetzbuch zu finden ist, sondern weil das einfach ein Relikt der Nazis ist. Und genau genommen ist das aus dem Jahr 1933 unter einem Regime, dass sich natürlich ein Scheißdreck um Frauenrechte gekümmert hat und oder die Selbstbestimmung der Frau generell, ob der, die Frau selber über ihren Körper entscheiden kann oder nicht. Und wer jetzt aber sagt, ja gut, aber ich kenne auf jeden Fall ein paar Frauen oder eine Frau oder habe schon mal gehört, dass irgendjemand einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt hat oder erlebt hat, das kann doch gar nicht so schlimm gar nicht sein, dem sei gesagt, es ist zwar so, dass Frauen in Deutschland die Möglichkeit haben, sich gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden, aber sie haben kein Recht darauf. Und das ist der springende Punkt. Das ist nämlich alles eine super krass schwammige Grauzone, die natürlich meiner Meinung nach auch überhaupt nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat. Es ist ein Eingriff, wenn ich jetzt von mir, nur von meiner eigenen Meinung spreche, es ist ein Eingriff in meine Freiheit, über meinen Körper entscheiden zu können. Und das kann ich nicht, weil nach der aktuellen Gesetzeslage entscheidet der Staat. Und er entscheidet übrigens auch, dass das geschützte Leben ab der Zeugung beginnt. Das ist in Deutschland so. Und das wiederum ist ideologisch, weil das ein Leben ab der Zeugung schützenswert ist, das ist von der Kirche abgeleitet. Und Christina Hähnel hat es ganz zu Recht in einem Taz-Interview mal gesagt, dieser Fakt, dass wir das übernommen haben, aus einer Ideologie, das spricht für faschistoides Denken und es ist angeknüpft an die Mutterkreuz-Ideologie der Nazis. Und deswegen, und nicht nur deswegen, aber gerade deswegen muss dieser Paragraph unbedingt weg. Und um nochmal auf Christina Hähnel selbst zurückzukommen, wenn man selbst als Frau heute zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch durchführen möchte und man möchte Hilfe bei einem Mediziner, bei einer Medizinerin suchen, dann gehen diese Menschen gar nicht unbeträchtliches Risiko ein. Gesetzestechnisch. Und das, dieses Risiko ist Christina Hähnel eingegangen und wurde jetzt rechtskräftig verurteilt. Und nach dieser Debatte, die 2019 ausgelöst wurde, ist immerhin eine kleine Sache passiert. Ich habe letzte Folge auch von so einem kleinen Glühwürmchen gesprochen, so einem mini kleinen Lichtblick. Ja, Mediziner, Medizinerinnen dürfen mittlerweile darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also die dürfen das auf ihrer Website alles formulieren. Aber sie dürfen nicht sagen, wie. Was natürlich total gugu ist. Übrigens, alle anderen Menschen, die keine Mediziner, Medizinerinnen sind, die selber keine Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wie wir beide zum Beispiel, wir dürfen total frei über Schwangerschaftsabbrüche informieren und reden, wie uns die Schnauze gewachsen ist.
Wir und dürfen das, auch ich, dafür werben und den Rabattcode gibt es.
Wir dürfen auch Rabattcodes verteilen. Ja. Und das finde ich halt. Das finde ich halt so krass bescheuert und überhaupt nicht logisch, denn wie bescheuert ist ein Gesetz, wenn ich als hilfesuchende Frau mir Informationen beschaffen möchte, werden mir diese vorenthalten von Menschen, die mir aber helfen sollen. Also Menschen, die mir helfen dürfen, dürfen mich aber nicht informieren. Und das ist das ist einfach ungerecht und das wird abgeschafft, dieses Gesetz. Und übrigens, eine Ärztin oder ein Arzt darf unter dieses Informationsrecht, also unter dieses Werben, in Anführungsstrichen, gehört auch, dass ein Arzt oder eine Ärztin nicht mal sagen darf, bis wann du diese Schwangerschaft abbrechen darfst. Das heißt, du kommst dahin und fragst die einfach oder möchtest dich informieren auf der Website dieses Mediziners, Medizinerin und du weißt nicht mal, bis wann geht das eigentlich? Ist übrigens bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Viele Menschen denken, es geht nur bis zur 10. Es gilt aber offiziell bis zur 14. Schwangerschaftswoche. Ja, Das ist die aktuelle Gesetzeslage. Ich bin ein bisschen abgeschweift, hat man vielleicht gemerkt. Aber so ist das bei so einem kontroversen Thema. Da pocht die Halsschlagader, du.
14. Schwangerschaftswoche bedeutet ja, muss man dazu sagen, dass die Befruchtung 12 Wochen her ist. Ne?
Also genau.
Die Rechnung ist natürlich, das ist mir jetzt gerade auch erst wieder eingefallen von der Schwangerschaft, die ich hatte, dass mit der letzten Periode ja gerechnet wird.
Richtig.
Ja. Genau. Ich würde gerne noch so ein bisschen auf unsere Meinung eingehen, weil uns auch viele Leute dazu gefragt haben. Und ich fange einfach mal mit meiner Meinung an.
Unbedingt.
Also ich finde Schwangerschaftsabbrüche, also die Möglichkeit zu Schwangerschaftsabbrüchen, finde ich einfach extrem wichtig. Ich bin der Meinung, dass Menschen keine Kinder bekommen sollten, die sie nicht haben wollen, weil das einfach, also für mich ist das ein viel größeres Problem, wenn diese Menschen die Kinder bekommen müssen und dann keine guten Eltern sein können oder nicht den Kindern das Leben ermöglichen können, was sie vielleicht hätten, wenn sie von Eltern geboren worden wären, die wirklich die Möglichkeit gehabt hätten, denen gutes Leben zu bieten oder auch einfach den Wunsch haben, Kinder zu bekommen. Ne? Deswegen, ich konnte das noch nie verstehen, wie Menschen gesagt haben, ja, aber wenn du Sex hast, dann musst du halt das Kind kriegen, so nach Motto, so das ist jetzt deine Strafe dafür. So, das ist einfach so eine falsche Herangehensweise, meiner Meinung nach. Und es gibt so viele Gründe, warum man schwanger wird und warum man das Kind dann nicht behalten will. Und ich habe mir auch super viele Nachrichten durchgelesen von unseren Hörerinnen. Und da gab es einfach so krass viele Nachrichten, wo gleich am Anfang natürlich die Begründung drin stand und schon wie so eine Art Rechtfertigung war. Ne? Aber ich finde theoretisch, nee, nicht nur theoretisch. Ich finde, es müsste reichen, wenn eine Frau sagt, ich will das Kind nicht bekommen. Da muss nicht erklärt werden, ich hatte einen Verhütungsunfall oder meine Spirale ist verrutscht oder, keine Ahnung, das Kondom ist gerissen oder sonst irgendwas. Ich finde, es muss reichen, dass man sagt, ich will das Kind nicht bekommen. Weil dieser Schritt, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, der ist schon schlimm genug. Niemand geht dahin und sagt, ah cool, ja, jetzt mache ich einfach einen Schwangerschaftsabbruch und dann geht mein Leben ganz normal weiter und dann werde ich halt wieder schwanger, wenn ich nicht aufpasse, so nach dem Motto. Ne?
Ja, da sagst du auch gerade was ganz Wichtiges, was mich unglaublich stört in dieser ganzen Debatte um diesen Paragraphen 219a. Denn es wird seitens der Politik, natürlich sind das bestimmte Lager, sehr konservative, rechte Lager auch, die natürlich sagen, ja gut, wenn wir aber jetzt jeder Frau einfach die Möglichkeit geben oder die einfachste Möglichkeit geben, Schwangerschaftsabbrüche durchführen zu können, dann wird dieses Thema auch inflationär behandelt. Und da muss ich sagen, da kommt mir so die Kotze hoch, sorry, dass ich mich so ausdrücken muss, aber damit wird mir als erwachsene Frau quasi vorgeworfen, dass ich nicht in der Lage bin, zu entscheiden, wie ich handle. Also das ist ja dieselbe Debatte wie mit der Pille. Oder mit der Pille danach war das, wo gesagt wurde, ja, die darf aber nicht frei verfügbar sein, weil sonst fressen die alle wie Smarties. Ey, ganz ehrlich, als ob das meine Intention ist, meinen Körper so zu behandeln, mir einen Schwangerschaftsabbruch nach dem anderen reinzufahren. Also das finde ich irgendwie so dreist und so unverschämt, einer Frau diese Selbstbestimmung abzusprechen. Als wären wir ein Produkt, das quasi, oder ein kleines Kind, das an die Hand genommen werden muss und in seinen Entscheidungen geführt werden muss. Das ist unglaublich.
Vor allem auch bevormundet werden muss.
Absolute Bevormundung. Staatliche Bevormundung ist das. Und was staatliche Bevormundung macht, das müssten wir eigentlich anhand unserer Geschichte genau wissen und müssten vor allem wissen, dass sowas überhaupt gar nicht mehr sein darf.
Ja, ich finde auch, dass Frauenpolitik von Frauen gemacht werden muss. Ich finde es wahnsinnig schrecklich, also egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern, wenn man merkt, okay, dort werden Gesetze beschlossen über Frauen und Frauenkörper, die von Männern einfach beschlossen werden. Ich finde, das darf nicht passieren und ich würde das wirklich komplett anders machen. Aber generell finde ich es die Selbstbestimmtheit der Frau immer extrem wichtig. Natürlich auch die Selbstbestimmtheit des Mannes, aber die ist nun mal sehr selbstverständlich in den Gesetzen. Deswegen erwähne ich das nicht extra nochmal meistens. Aber hier geht es auf jeden Fall krass darum, dass so eine Bevormundung einfach überhaupt nicht geht. Und ich finde, Frauen müssen Zugriff auf alle Informationen haben, was das Thema angeht. um ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können. Und man kann sich sicher sein, wenn eine Frau diese Entscheidung trifft oder ein Mensch mit Uterus, dass das eine Entscheidung ist, die nicht leicht ist und dass die Entscheidung auch Konsequenzen hat für die Person. Und die sollten nicht sein, dass die Person von Frauen, Ärzten und Ärztinnen irgendwie mitleidig angeschaut wird oder verurteilend angeschaut wird oder sich Vorwürfe anhören muss von irgendwelchen Menschen auf diesem Weg oder sich irgendwie von einer Familie verstoßen fühlt oder von der Gesellschaft verstoßen fühlt, dass eine Person vielleicht nach so einem Schwangerschaftsabbruch physische Probleme auch hat, aber sich nicht traut, irgendwo hinzugehen, weil der Scham einfach so groß ist. Das ist einfach unmöglich, finde ich, meiner Meinung nach.
Und es muss gesetzlich geregelt sein.
Ja,
es muss gesetzlich geregelt sein und uns als Frauen oder Menschen eben mit Uterus nicht in den Weg gelegt werden, diese Probleme nicht noch größer gemacht werden und schon gar nicht. Und das ist, was mich fassungslos macht, dass eben dieser Paragraph 219a, dass der eben eine Ideologie in sich hat, dass es dass bestimmt wird von kirchlichen Meinungen, ab wann auch ein Leben schützenswert ist. Und selbst wenn wir uns zum Beispiel Frankreich angucken, Frankreich ist erzkatholisch, aber selbst da ist Staat und Kirche klar getrennt. Da gibt es so ein Gesetz nicht. Und ich verstehe nicht, warum das in Deutschland 2021 immer noch so ist. Naja, ich wollte eine.
Es steht auch im Strafgesetzbuch, ne? Also es ist wirklich, also es ist eine Strafe.
Genau. Ja. Es ist ein Strafgesetzbuch und ist da gelandet, weil die Nazis das damals für gut befunden haben, die Frau so zu bevormunden, weil die ja nicht genau weiß, was sie da unten zu tun hat. Ich würde gerne noch über eine persönliche Erfahrung sprechen, denn ich bin überhaupt das erste Mal mit diesem Thema in Verbindung gekommen, weil eine Freundin von mir schwanger geworden ist. Habe ich erst Jahre später übrigens erfahren, weil sie es erst Jahre später auch erzählt hat, die schwanger geworden ist und die Schwangerschaft unterbrechen wollte und das Kind nicht haben wollte, vielleicht auch nie Kinder haben möchte, ist ja auch ihre Sache. Und mir eben von der Situation bei ihrem Frauenarzt in Bayern, wohlgemerkt, erzählt hat. Und das hat mich so dermaßen schockiert, diese Erzählung, dass ich übrigens auch eine Kurzgeschichte in meinem Buch, das auch Weiber heißt, lustigerweise. Irgendwie heißt unser ganzer Kosmos irgendwann, alles heißt Weiber und Weibers. Aber es ist total egal. Ich habe eine Kurzgeschichte eben ihrer Erzählung gewidmet. Es ist sicherlich nicht eins zu eins so passiert. Aber was passiert ist, ist, dass sie, ich weiß gar nicht mehr, ob es Würzburg oder Augsburg war. Sie ist zum Frauenarzt gegangen, zum Gynäkologen, der ist zwar schon ein etwas älterer Herr. Und sie hat ihm von der Schwangerschaft erzählt, ich bin schwanger und ich möchte die Schwangerschaft, hat sie auch direkt am Anfang gesagt, ich möchte nicht schwanger sein, ich möchte dieses Kind nicht behalten. Hat aber natürlich, ich glaube, sie war damals 22, 23, noch natürlich eine gewisse Unsicherheit mitgebracht. Und das hat dieser Arzt, Gynäkologe, ausgenutzt. Ich sag's jetzt einfach so, und hat ihr quasi sofort ein Gefühl gegeben, warum denn? Warum willst du denn die Schwangerschaft abbrechen? Das ist doch, du bist doch jung und das alles gesund, dein Körper ist gesund, das, was in deinem Bauch ist, das sieht auch gesund aus. Guck mal, man sieht schon was, also hat sie auch gezwungen, quasi, oder was heißt gezwungen, überredet, in diesen Bildschirm zu gucken, guck mal, da ist doch was, man sieht auch schon Herzschlag und so. Und hat sie quasi in eine Ecke gedrängt und in eine Richtung gedrängt, in der sie gar nicht sein wollte. Und wollte dann auch, dass sie dieses Bild mitnimmt und so und dass er das quasi nicht verstehen kann, dass sie das abbrechen möchte und hat ihr auch dann gesagt, und das, da komme ich jetzt zum springenden Punkt, dass er keine Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und zwar nicht nur, weil er das nicht anbietet, sondern weil er mit dieser, also weil er es moralisch, ethisch nicht vertreten kann. Und das muss man sich mal vorstellen, jetzt kommt man als junge Frau oder auch egal welchen Alters, sucht Hilfe bei einem Mediziner, bei einer Medizinerin, hat vielleicht niemanden davon erzählt. Sie hatte mir, wie gesagt, das Jahre später davon erzählt, weil sie sich so geschämt hat. Und kommt dann in so eine Situation, wo die Hilflosigkeit noch viel größer wird. Grausam.
Ja, es ist wirklich richtig schlimm. Ich meine, wenn der Arzt sagen würde, ich führe das nicht durch, weil das moralisch für mich nicht vertretbar ist. Und hier ist meine Nummer und meine Adresse. Wenn ich 5 Tage die Woche auf das Kind aufpassen soll, dann sag Bescheid. So, dann können wir nochmal darüber sprechen. Aber es ist einfach wieder genau das Gleiche. So, Menschen denken, sie können über andere Menschen bestimmen. Und das funktioniert halt nicht. Also das darf nicht funktionieren. Ja, wir hatten auch super viele Geschichten, die in die Richtung gehen, was du jetzt gerade erzählt hast, dass Frauen zu Ärzten und Ärztinnen gegangen sind und die offensichtlich Pro-Lifer waren, was ich auch so eine ganz schreckliche Bezeichnung finde, weil ich finde, das ist überhaupt nicht Pro-Life.
Das ist null Pro-Life, ey. Ja. Negative-Life.
Ja, Anti-Life. Aber genau, die dann auch gesagt haben, ja, ich würde halt auch nicht gerne den Ultraschall sehen. Und wenn der Arzt dann trotzdem einen machen wollte, ja, können Sie den Bildschirm bitte wegdrehen, wo der Arzt dann im letzten Moment nochmal den Bildschirm hingedreht hat und meinte, guck mal, hier ist die Nabelschnur und hier schlägt das Herz. Und ja, also das ist echt einfach unter aller Sau. Und ich hoffe, dass es irgendwann irgendeine Seite geben wird im Internet, wo man diese Menschen einfach draufsetzen kann, namentlich. Und damit man weiß, okay, wenn ich ungewollt schwanger geworden bin, dann gehe ich nicht zu diesen Ärzten und Ärztinnen.
Ja, genau. Da sprichst du einen richtig wichtigen Punkt an, denn es gibt natürlich die Möglichkeit, beziehungsweise den Wunsch einer Liste von Ärzten und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das Problem ist, dass diese Liste nicht nur von Menschen genutzt wird, die Hilfe suchen, von Frauen Menschen mit Uterus, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchten, sondern auch von Menschen, die sich dann natürlich mit irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Pro-Life schildern, vor diese Praxen stellen und quasi mit der Shame-Glocke versuchen, die Frauen in ein schlechtes Licht zu stellen. Und
man muss ganz kurz dazu sagen, das passiert in Deutschland nicht so viel. Also wenn ihr in der Situation seid und jetzt ein bisschen Angst
Nein.
habt vor den meisten Praxen, also ich habe noch nie von einer Praxis in Deutschland jemanden mit so einem großen Plakat und einer Shame-Glocke stehen sehen, auch wenn das bestimmt passiert, aber es ist nicht so häufig, wie das jetzt gerade in deiner Erzählung klingt.
Da hast du recht, ja. Da hast du recht. Ich möchte da nur auf eine Erzählung von Christine Hähnel eingehen, die eben, weil sie natürlich in dieser Debatte um den Paragraphen 219a, weil sie eben selber verurteilt wurde, natürlich in den Fokus geraten ist, die selber große Probleme mit Anfeindungen hatte, Morddrohungen hatte und ihre Praxis in Gießen, natürlich dann auch nicht Berlin, wo wir leben, in unserer Freiheitsbubble gefühlt, da unter ganz anderen Voraussetzungen leben musste.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe vorhin die Seite von Katapult angeschaut. Übrigens ein sehr tolles Magazin, was man sich für 20 Euro im Jahr schicken lassen kann und was gemeinnützig ist und sehr informativ ist. Das ist so ein Magazin, das immer diese Karten rausbringt mit Statistiken, falls du es schon mal gehört hast. Und da kann man sich auf der Seite, ich verlinke es auch nochmal in den Shownotes, kann man sich super viele Karten zu dem Thema anschauen. Und da sieht man, dass Berlin auf jeden Fall auch ziemlich weit vorne liegt mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und es gibt ganz viele, ja, es gibt einfach verschiedene Infos auf deren Seite. Es ist super gut recherchiert und ich habe mir den Artikel vorhin durchgelesen, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die Folge. Also vielen Dank an Katrin Leclerc und Julia Herker.
Dankeschön. Man sollte auch betonen, dass es nicht so ist, dass Berlin hier mit großen Werbeplakaten irgendwie einen Vorreiter spielen will, sondern es geht auch darum, dass es einfach gewisse Orte, Regionen gibt. Bayern ist tatsächlich einfach da so ein Nest, wo es teilweise Städte gibt, in denen Schwangerschaftsabbrüche gar nicht durchgeführt werden.
Also ich kann das jetzt dank dieser Katapultkarte, die ich vor mir liegen habe, tatsächlich sagen, dass in ganz Bayern einfach nur so eine Handvoll roter Punkte sind, wo Orte sind, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Also du musst da teilweise bis zu 170 Kilometer anreisen.
Und das ist eben dieses Problem, was ich so enorm finde, wenn du eh schon in so ein Zeitfenster gedrückt wirst. Du kannst ja nicht zum Arzt, zur Ärztin gehen und sagen, ich möchte jetzt diesen Abbruch durchführen, ich hätte gerne morgen einen Termin, du musst ja dann auch noch einen Beratungstermin machen, diese Bedenkzeit, weil wir Frauen ja nicht in der Lage sind, innerhalb weniger als 3 Tage oder was zu entscheiden, was wir mit unserem Körper machen wollen. Und dann musst du auch noch in eine Stadt beispielsweise von 170 Kilometer in Entfernung fahren. Ey, das ist so ballerballer, wie schwer das einem gemacht wird, über seinen eigenen Körper zu entscheiden. Es ist wirklich traurig.
Ja, es ist wirklich krass. Zu den Methoden kommen wir später nochmal detaillierter.
Ja.
Ich würde jetzt mal gerne ein paar Geschichten vorlesen. Hallo liebe Leila, hallo liebe Toya. Ich habe euren Aufruf zu Erfahrungsberichten zum Thema Schwangerschaftsabbrüchen gesehen und dachte, ich melde mich mal dazu. Das Besondere an meiner Geschichte ist, dass ich zufälligerweise gleichzeitig mit meiner besten Freundin, sie wohnt in Berlin, ich in Köln, in der Situation war, ungeplant schwanger zu werden. Kein Witz, wir konnten es selbst nicht glauben. Meine Frauenärztin hat mich von Beginn an gut beraten, was, wie ich merken musste, keine Selbstverständlichkeit ist. Nach einem Beratungsgespräch und einer Erstuntersuchung bei einer Ärztin, die Abbrüche durchführt, habe ich mich aufgrund meiner damaligen Verhütungsmethode, in Klammern Kupferball, für den instrumentellen Abbruch entschieden. Dabei wird mit einem Röhrchen unter Vollnarkose der Embryo und alles an Gewebe abgesaugt. So wird sichergestellt, dass keine Reste in der Gebärmutter verbleiben, was mit dem Kupferball natürlich eher passieren könnte. Das Ganze dauerte etwa 5 bis 10 Minuten. Die Ärztin, die den Abbruch durchgeführt hat, hat mich insbesondere bezüglich Nachblutungen und Nachwirkungen sehr gut aufgeklärt. Vor allem die psychischen Nachwirkungen können, nämlich aufgrund der abrupten Hormonumstellung, nach einem Abbruch sehr heftig sein. Hier habe ich mich gut aufgehoben und umsorgt gefühlt. Auch von meiner Frauenärztin wurde die Entscheidung meines Abbruchs sehr respektvoll akzeptiert und entgegengenommen. Im Gegensatz dazu hat meine Freundin leider schlechte Erfahrungen gemacht. Der durchführende Arzt hat sie recht schnell zur Entscheidung für die medikamentöse Vorgehensweise bewogen, da dieser leichter ist und mit weniger Risiken verbunden ist. Dabei wird zunächst eine Tablette eingenommen, die zum Schwangerschaftsabbruch führt. Nach 48 Stunden wird unter Aufsicht eines Arztes eine Ärztin eine weitere Tablette eingenommen, welche das Abstoßen des Gewebes in Form von Blutungen hervorruft. Zu den genauen Details, also da kommen wir später nochmal, es ist nicht so hundertprozentig richtig, was sie schreibt tatsächlich. Welche das Abstoßen des Gewebes in Form von Blutungen hervorruft und demnach im Individualfall eine schmerzhafte Erfahrung sein kann. Anders als ich wurde meine Freundin nur über die möglichen körperlichen und psychischen Nachwirkungen des Abbruchs informiert. Sie wurde mit Ibuprofen und starken Blutungen nach Hause geschickt und hat die hormonelle Umstellung als sehr belastend und schmerzhaft erlebt. So schmerzhaft, dass sie sich erst Tage später bei mir melden konnte und wir uns erst im Nachhinein austauschen konnten. Anders als ich konnte sie ihre Gefühle und Gedanken und die depressiven Verstimmungen nicht richtig einordnen. Sie hat sich sehr verloren gefühlt und an ihrer Entscheidung, ihrem Leben und allem gezweifelt. Dass die hormonelle Umstellung durch den Abbruch diese Gefühlsachterbahnen hervorrufen kann, wurde ihr nie gesagt. Im Nachhinein hätte sie sich eher für den instrumentellen Abbruch entschieden, da sie den Abbruch sehr bewusst und körperlich sowie psychisch extrem belastend erlebt hat. Die Erfahrungsberichte über die jeweiligen Abbruchmethoden sind natürlich absolut subjektiv. Für andere kann der instrumentelle Eingriff aufgrund von Bedenken oder Ängsten absolut nicht in Frage kommen. Für mich war es im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil ich und mein Körper den Abbruch selbst nicht bewusst erleben mussten, wie es bei meiner Freundin der Fall war. Andere erleben vielleicht die instrumentelle Methode als sehr belastend und empfanden die medikamentöse Methode als leichteren Weg. Genau deshalb ist die Aufklärung über die Methoden in ihrem gesamten Spektrum, die psychischen und physischen Nachwirkungen und alles, was dazu gehört, so, so, so wichtig. Ich finde es deshalb toll, dass sie im Podcast darüber spricht. Und dann kommt noch so eine Verabschiedung und ganz viele Komplimente.
Vielen Dank. Vielen Dank für diese Geschichte. Und da sieht man mal, anhand dieser Erzählung, wie unterschiedlich in derselben Zeit, in derselben Generation so eine Situation ablaufen kann.
Ja, und auch in zwei Großstädten, ja, ne?
In zwei Großstädten. Also ich hatte ja eine Fehlgeburt und meine Fehlgeburt ist nicht von alleine abgegangen. Das passiert manchmal, da muss dem Körper ein bisschen nachgeholfen werden. Also es gibt Fehlgeburten, die von alleine abgehen. Da muss dann mal nachgeguckt werden, ob irgendwas zurückgeblieben ist. Das muss dann eventuell entfernt werden. Bei mir ist nichts passiert und deswegen muss nachgeholfen werden. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich vor der Sendung nachgucken wollte, was genau gemacht worden ist. Weil ich dachte mal, ich hätte eine Curettage gehabt. Aber nachdem wir jetzt gleich lernen werden, was eine Curettage ist, glaube ich, hatte ich das gar nicht.
Hattest du vielleicht eine Absaugung?
Ich glaube, ich hatte eine Absaugung. Wir werden, keine Sorge, wir werden gleich aufklären, was das alles genau ist am Ende der Sendung. Da sieht man mal, auch wenn ich eigentlich eine sehr, sehr selbstbestimmte Frau bin, wie schwierig auch mir das fällt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Natürlich vielleicht, weil es bei mir auch der Schwangerschaftsabbruch ungewollt war, aber wie wichtig das ist, darüber zu sprechen, was genau was ist. Ja. Und ich kann aber sehr gut nachempfinden, was sie sagt, dass natürlich für manche Frauen der medikamentöse Eingriff besser ist und für manche eben nicht. In meinem Fall war es tatsächlich so, ich hätte mir das nicht vorstellen können, zu Hause Medikamente zu nehmen. Mhm. Einfach, weil ich die psychische, für mich wäre die psychische Belastung da zu groß gewesen. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man sich das vorher gut überlegt. Für andere kann es belastender sein, in die Narkose zu gehen. Kann ich mir vorstellen. ich wollte einfach nur komplett Blackout. Ich wollte Blackout, ich wollte aufwachen, alles ist vorbei.
Ja, das ist natürlich. Natürlich ist eine Narkose immer ein Gesundheitsrisiko, ne?
Also ist ein großer Eingriff. Es ist ein großer Eingriff, ja.
Allerdings ist es auch so, dass die Medikamente wirklich sehr stark sind. Und da gehen so die Meinungen auseinander. Es hat beides seine Vor- und Nachteile.
Und was man auch nicht vergessen darf, bei so einem Abbruch, egal ob gewollt oder ungewollt, man geht ja in eine Art Klinik. Beziehungsweise man geht zum Gynäkologen, Gynäkologin. Und in den meisten Fällen ist es so, dass man nicht die einzige Patientin ist an diesem Tag. Also es gibt mehrere Menschen an demselben Tag, die sehr wahrscheinlich einen Abbruch durchführen lassen. Und das ist, finde ich, eine ganz schwierige Sache, denn natürlich weißt du nicht, welche Frau möchte das und welche nicht. Also welche hätte das Kind gerne gewollt und welche möchte es nicht. Mhm. Und für mich war das auch eine sehr beklemmende Situation in diesem Warteraum. Du kriegst ja dann so ein Hemd angezogen und so und du liegst dann schon oder sitzt dann so auf so Betten quasi. Und du bist, ich war mit zwei Frauen da in einem Raum und ich wusste ja nicht, was ist deren Geschichte. Und dann sitzt du da und schweigst irgendwie so rum, weil jeder hat denselben Gedanken und traut sich nicht, darüber zu sprechen. Ganz komisch.
Aber hattest du dann so das Bedürfnis, den anderen Frauen zu sagen, ja, ich bin hier, weil, also ich wollte das nicht? Dass du so sagst,
naja, dass
das,
ich,
ja. Das war eine Fehlgeburt und kein freiwilliger Schwangerschaftsabbruch?
Bei mir war es eher so, dass die Frau, die mit mir im Raum war, sehr viel geweint hat. Hm. Und ich wusste nicht, ich wusste erst nicht, warum weint sie. Ich wollte sie natürlich aus Instinkt sofort trösten. Und ich wusste aber ja dann nicht, weint die jetzt, weil sie eine Schwangerschaft verloren hat? Weint sie deswegen? Oder weint sie, weil sie sich eben noch unsicher ist? Oder weint sie, weil überhaupt, dass es passiert ist, wegen der Situation? Vielleicht ist sie auch nur unter Druck. Es kann ja alles Mögliche sein. Und es ist aber sehr intim. Also
man darf ja auch trauern über ein Kind, dass man nicht will.
So. Genau, weißt genau. Und das ist aber
das
irgendwie...
Das ist ja keine leichte Entscheidung. Du denkst ja nicht, ja gut, ich will das Kind nicht, deswegen denke ich jetzt nie wieder darüber nach. So.
Und die Situation ist aber sehr, da muss man halt unglaublich behutsam natürlich sein, weil es auch sehr übergriffig ist, da zu fragen, finde ich. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Letzten Endes, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie wir dann drauf gekommen sind, aber bei ihr war es tatsächlich der Fall, dass sie in einer sehr unglücklichen Beziehung war und sie mir nach, das ist eine sehr tragische Geschichte gewesen, sie hätte sich ein Kind vorstellen können, aber nicht mit dem Mann, nicht in der Lebenslage und so und zu einem späteren Zeitpunkt und war dann irgendwie frustriert, dass das alles so gelaufen ist und hatte dann auch irgendwie so Geschichten mit den Typen erzählt und das war alles ganz fürchterlich. Also man weiß nie, wie die Geschichte eines Menschen da ist und was die Beweggründe sind. Die Hauptsache ist, dass der Mensch selber darüber entscheiden kann. Und alles andere darum ist egal.
Definitiv. Ich lese mal noch eine Geschichte vor.
Sehr gerne.
Ich war 22 und habe mit meinem super toxischen Ex-Freund zusammen gewohnt, als ich schwanger geworden bin. Ich war sehr perplex und eigentlich hatte ich eine Kupferspirale. Und da der Pearl-Index da bei 0,01 liegt, war es doch recht unwahrscheinlich, trotzdem schwanger zu werden. Nachdem mein Ex, sensibel wie er war, nach dem positiven Test meinte, ja, du bist schon wieder voll hysterisch, dann lass es halt wegmachen, habe ich meine Mutter angerufen und bin am nächsten Tag direkt nach Hause gefahren. Am nächsten Tag bin ich zu meiner Frauenärztin, die direkt sehr verständnisvoll war, aber selber leider nur medikamentöse Abbrüche durchführt und bei mir eine Ausschabung indiziert war wegen der Schwangerschaftswoche. Aber sie hat dann auch direkt den Termin bei der anderen Praxis für mich gemacht. Danach bin ich zu Pro Familia und meine Mutter ist mitgekommen. Falls da irgend so eine Pro-Liferin sitzt, wollte sie lieber dabei sein, weil ich war damals psychisch sehr labil. War dann aber gar nicht der Fall. Ich bin rein, habe gesagt, dass ich auf gar keinen Fall mit meinem toxischen Freund ein Kind will, ich kurz vorm ersten medizinischen Staatsexamen stehe und die Möglichkeiten kenne. Dann hat die Frau mir den Schein ausgestellt und ich bin wieder los. Dann habe ich die nächsten Tage mit meiner Mutter auf dem Sofa gelegen. Unsere Frauenärztin hatte sie krank geschrieben, damit sie für mich da sein konnte. Und Downton Abbey angeguckt. Am Ende der Woche bin ich in die andere Praxis. Und das war die erste schlechte Erfahrung. Nicht nur, dass ich 3 Stunden nüchtern im Wartezimmer saß, mit Schmerzen vom Zytotec, sondern als die Ärztin mich endlich zum Vorbereitungsgespräch reinrief, hat sie als erstes gefragt, ob ich denn irgendwie verhütet hätte. Das heißt, dass sie sich nicht einmal die Mühe gemacht hat, einmal in meine Akte zu schauen, wo stehen würde, liegende Kupfer-IUD. Sagt man IUD oder?
Ganz kurz, ich hab da mal eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob du mir das wahrscheinlich nicht beantworten kannst, weil ich nicht weiß, ob es im Text steht. Aber was interessiert das denn? Warum fragt man denn, ob die Person verhütet hat?
Also ich denke nur, um der Person noch ein schlechteres Gefühl zu geben. Also es gibt ja auch so Ärzte und Ärztinnen, die dann sagen, ja, das ist ja meine Verantwortung, diese Person aufzuklären, falls sie nicht weiß, wie Verhütung funktioniert. Weißt du? Aber ich denke, wenn man bei Pro Familia war, dann wurde man schon aufgeklärt, wenn das noch nicht passiert ist vorher. Also ja, ich finde es auch nicht cool. Und dazu war es auch sehr fahrlässig bezüglich der OP-Vorbereitung, also die Situation dort. Im OP hat sie dann noch laut aus dem Nebenraum abgelästert über junge Frauen, die sich Kinder nicht zutrauen, woraufhin ich halb nackt auf dem OP-Tisch angefangen habe zu weinen. Zum Glück war der Anästhesist ein echtes Sweetheart und meinte, dass das unmöglich wäre und ich mir das nicht für mein Berufsleben später abschauen soll. Und ob er schon die Narkose einleiten soll. Ich sage, ja, sofort ihr, aber doppelt.
Und dann bitte noch voll auf den Kopf hauen, zur Sicherheit. Und der anderen Ärztin auch.
Voll krass. Ja, also sollte auf jeden Fall die Narkose bei der Ärztin einleiten. Ja. Das ist nur blöd für ihre Situation dann. Aufgewacht bin ich dann alleine in einem von den anderen Patientinnen abgetrennten Aufwachraum, der aussah wie eine Zelle. Alles in allem war es eine positive und negative Erfahrung. Ich war danach weder traurig noch traumatisiert, sondern einfach sehr erleichtert, dass ich nicht gezwungen war, mit diesem schrecklichen Typ mein Kind zu bekommen.
Ich wollte was zu dem Fakt sagen, dass eigentlich hattest du es schon ganz am Anfang gesagt. Du meinst, du hast schon immer nicht verstanden, also du hast besseres Deutsch anzuwenden, du hast noch nie verstanden, warum Frauen sowas sagen, wie man ist dann selber schuld, wenn man schwanger wird. Dass man ja quasi verantwortlich ist für die Verhütung und dann halt die Strafe davon tragen muss, ne? Dass du es noch nie verstanden hast. So. Ich finde das sehr weise von dir, denn ich habe diese... Ich hatte diese Einsicht ehrlich gesagt nicht von Anfang an.
Okay, also früher dachtest du, ja, wenn die halt schwanger wird, dann ist deren Problem oder was?
So hart vielleicht nicht. Es ist aber so, dass ich auf einer evangelischen Privatschule war. Das klingt jetzt elitärer, als es ist. Das ist einfach eine Gesamtschule, die von der Kirche mitfinanziert wird. Also es ist keine rich school gewesen, weinig. Dennoch war diese Schule halt sehr christlich geprägt. Und demnach war ich natürlich hauptsächlich mit Menschen auch in der Klasse und mit Menschen befreundet, die nach dem christlichen Glauben auch erzogen worden sind. Und ausgerechnet meine beste Freundin schon sehr fundamentalistisch eigentlich geprägt war. Und für mich, dass da klar war, dass man Kinder nicht abtreibt. Dass man keine Schwangerschaftsabbrüche, wie es korrekt heißt, dass man die auf gar keinen Fall durchführen lassen darf, vor allem nicht einfach so. Und ich war sehr lange, also sicherlich bis zum Ende meiner Schulzeit, der Auffassung, ja, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann darf man das eventuell, aber wenn es einfach so passiert. Und vor allem, ich habe dann immer gesagt, was ich im Nachhinein natürlich total krass finde und mich dafür schäme, aber ich möchte es erzählen, weil ich zeigen will, dass man einfach auch so geprägt werden kann, dass ich immer gesagt habe, ey, vor allem, wenn man nicht verhütet hat. Also wenn man es quasi doch eigentlich drauf angelegt hat und man doch weiß, dass wenn man Sex hat, unverhütet, dass man schwanger werden kann, wenn man dann schwanger wird, dann löffelt die Suppe aus. Das muss man sich ja, mal vorstellen. Voll
cool. Aber wenn du den Gedanken halt weiterdenkst, ne? Löffel die Suppe aus, da kommt ein Kind bei raus und das ist dann deine Suppe, die du auslöffelst? Also was ist mit dem Kind? Hat es kein Recht darauf, irgendwie ein cooles Leben zu haben?
Ja,
mit,
aber dann dachte ich
Mutter,
mir, gut,
die das Bock auf das Kind hat und diesen.
Ja, aber das, ich habe mir gedacht, das ist der Lauf der Dinge, das ist die Evolution, man kriegt halt Kinder, so, das
ja,
stelle ich nicht so an.
Ja, und Kinder werden zu Arschlöchern.
Ja, das
und
dann
die machen dann
hast
Gesetze
du eine toxische,
über Frauenkörper.
Toxische Beziehung.
Oder so, genau. Ernsthaft. Ja. Nee, ich finde das total schrecklich, also ja, also ich finde das voll gut, dass du das sagst. Ich habe auch gerade schon so im Kopf gehabt, wie du so eine Biografie schreibst über deine dunkle Zeit auf der evangelischen Schule. Wie ich von der Fundamentalistin zu Toya Diebel wurde.
Ich will damit nur sagen, nicht jeder Mensch kommt super aufgeklärt auf die Welt und hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Wir werden alle geprägt von unserer Umwelt, von unserer Familie, vom Freundeskreis und das sind nicht immer die richtigen Gedanken. Das Wichtige ist, dass man sich bildet und informiert und sich dann überlegt, ob das, was man sich angeeignet hat, das Richtige ist. Und in meinem Fall ist es natürlich so, dass ich da eine Meinung angeeignet habe, die natürlich absolut frauenfeindlich ist. Und das weiß ich jetzt und weiß ich das natürlich schon viele Jahre. Ich habe ja schon einige Jahre die Schule hinter mir. Aber dennoch erschrecke ich mich trotzdem selber immer noch, dass ich mal so gedacht habe.
Ja, ich meine, das ist ja auch normal, weißt du? Also du hörst irgendwie dann als Kind und als Jugendliche vielleicht nur so Sachen wie, ja, hier die Erna-Tochter, die hat sich von dem Müller...
Der hat die Dick geschossen.
Ja, so, weißt du? Ja, da musst du jetzt durch, so, weißt du? Du, also alles, was du so mitbekommst, ne, als Kind und als Jugendliche, fängst du ja so auf und das... Vielleicht wiederholst du das dann auch so, wenn es dann um ein Thema geht mit jemand anderem, so sagst du dann auch so, ja, komm, selbst dran schuld, so nach dem Motto, ne? Bis du dich halt mal wirklich damit auseinandersetzt, weil vielleicht jemand, der dir sehr nahe steht oder du selbst in der Situation bist. Und ich denke, das ist ein normales Verhalten, was super menschlich ist. Also,
und was das Krasse daran eigentlich ist, dass immer die Frau irgendwie schuld ist, ne?
Ja, es ist so geil. Also da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen tatsächlich, ne? Aber alle,
wenn Frau schwanger
alle
wird, selber schuld.
Alle Gesetze gehen davon aus, dass Verhütung halt Frauensache ist. Und ich meine, damit kann man sich auch wirklich, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge über Verhütung extra machen.
Oh ja.
Aber es wird ja auch auf Instagram im Moment sehr viel so ein Meme geteilt, so ein Twitter, so ein Tweet. Wo jemand gesagt hat, ja, eigentlich müsste man nur alle Jungs, wenn die ins geschlechtsreife Alter kommen, an denen eine Vasektomie durchführen und wenn die dann bereit sind, Väter zu sein, dann kann man das wieder rückgängig machen, so, ne? Und damit ist die Verhütungsfrage halt geklärt. Das ist natürlich was sehr Extremes, so. Aber im Endeffekt wird halt auf Frauenkörper, also bei Frauenkörpern wird halt eingegriffen, so. Und bei Männerkörpern ist das dann so voll das krasse Ding, wenn man sowas sagt. Also es ist auf jeden Fall super interessant. Ich finde auch, Verhütung sollte nicht Frauensache sein. Nicht nur zumindest. Aber ja, gut. Es ist, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt, weil das einfach so absurd ist, meiner Meinung nach.
Und ist
ich finde,
es.
Das ist einfach so krass, dass Männer schon fast laut Gesetz ein Recht auf ihre Sexualität haben und die frei auszuleben. Und sobald es um weibliche Sexualität geht, sind alle so, ja, okay, aber nur mit jemandem, den du liebst, auch nur mit einer Person, am besten mit der ersten Person, mit der du auch deinen ersten Kurs hattest. Und dann musst du darauf achten, dass du verhütest. Ah, wir haben leider keine Verhütungsmethoden, die 100% sicher sind, aber hey, du wirst das schon irgendwie machen. Und dann, wenn du dann bereit bist, ein Kind zu bekommen, dann kannst du das mit diesem Menschen machen. Aber lass dich bloß nicht scheiden, wenn er keinen Bock auf das Kind hat oder sonst irgendwas. Weißt du?
Ich muss gerade an den Satz denken, den mir der Vater, der fundamentalistische Vater meiner fundamentalistischen Freundin mal ans Herz gelegt hatte, als er mich nach Hause gefahren hat und irgendwie anscheinend mitbekommen hatte, dass ich einen Freund habe. Da muss ich dann schon so 16, 17 gewesen sein und es irgendwie, wahrscheinlich hat er das mitbekommen, dass ich auch mit dem schlafe. Und hatte dann zu mir gesagt, weißt du, Toya?
Von Jesus, also von Gott, sorry, von Gott hat er das mitbekommen, oder?
Wahrscheinlich war es eine Eingebung, ja. Oder okay. Hat es gerochen, keine Ahnung.
Oh Gott.
Ich hatte noch irgendwo Spermakleben, ich weiß es nicht.
Ist ja auch total egal. Das wusste überall so riesige Knutschflecken und so, was man so mit 16 hat.
Keine Ahnung. Also wir saßen im Auto und er fuhr und ich war hinten und ich war dann alleine auch im Auto und vielleicht erinnerst du dich auch, dass wenn dich mal irgendwie ein Vater nach Hause gefahren hat, das ist eh schon immer ein bisschen weirde Situation, wenn du hinten drin sitzt bei einem Vater von einer anderen und der erklärt dir irgendwas. Es ist halt so, eh so, okay, alter weißer Mann erklärt jetzt die Welt, ne? Mhm. Und der war da auf jeden Fall so ein super geiles Exemplar, was das anging, und meinte dann zu mir, Toya, weißt du, wenn Menschen Sex miteinander haben, dann ist das okay. Aber es ist ein Unterschied, ob Frauen mit vielen Männern schlafen oder ob Männer mit vielen Frauen schlafen. Denn du musst dir vorstellen, die Frau, die Weiblichkeit ist wie eine Vase. Und in die wird immer etwas hineingefüllt. Und der Mann füllt quasi. Also der kann ja überall sein Wasser, seine Flüssigkeit reinfüllen. Aber deine Vase, Toya, die ist irgendwann voll. Und ich dann dachte mir so, okay, was genau soll mir das sagen? Ich soll nicht so viele Gangbangs machen oder und ich weiß nur, dass ich das hinten drin sage, okay, ich steige jetzt dann aus. Tschüss, schönen Tag noch.
Du, hast du noch Kontakt mit dieser Freundin? Können wir den Vater in meinen Podcast einladen? Ich habe super viele Fragen dazu. Ich stelle mir das so vor, dass immer, wenn Sperma in deine Vagina kommt, dass es halt nicht danach wieder rausläuft
oder so. Nee, das bleibt da drin.
Ja, genau,
das bleibt da drin. Ja. Ja,
was soll ich sagen?
Du bist auf jeden Fall schon übergelaufen.
Meine Vase ist sowas von voll, Toya. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Also wenn wir sagen, das Fass ist voll, das Fass läuft über, dann hat es bei uns eine ganz andere Bedeutung, werde ich dir sagen.
Oh Gott, ey. Oh Mann, ey. Sorry für diese
so
leichte Abdriften in der doch sehr ernsten
Sorry,
Folge,
aber Humor hilft. Humor hilft und man sieht einfach nur anhand solchen Beispielen, wie früh gerade uns Frauen einfach eingetrichtert wird, dass wir schuld sind und verantwortlich sind für das, was in uns hineingeschossen wird. So.
Ja, ja.
Ich würde gerne noch wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserer Folge. Ich würde aber unglaublich gerne noch eine Hörerinnen-Nachricht hören, wenn du noch eine in der Tasche hast.
Ja, ich habe noch zwei und zwar geht das so ein bisschen um andere Schwangerschaften. Ihr werdet es gleich hören.
Mhm.
Um andere Schwangerschaftsabbrüche, so rum.
Mhm.
Hey Girls, ich arbeite im Krankenhaus in einer Frauenklinik, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt und habe somit fast täglich mit dem Thema zu tun. Bei uns ist es allerdings nur noch möglich, aus medizinischen Gründen abzutreiben oder bei einer Konfliktschwangerschaft. Also einer Schwangerschaft, die man beenden möchte, ab der 12. Schwangerschaftswoche, also ab der 13., oder? 12 plus 0 ist die 13.
Mhm.
Ja. Wenn man ab dem Zeitpunkt mit der Konfliktschwangerschaft zu uns kommt, wird es allerdings nicht ambulant über einen operativen Eingriff erledigt, in Anführungszeichen, sondern die Frauen bekommen ein Medikament, welches den Fötus tötet. Danach werden die Wehen eingeleitet und die Frauen müssen den toten Fötus auf natürlichen Weg auf die Welt bringen. In meinen Augen die schlimmste Art. Zumal es bis zu 13 plus 6 noch über den ambulanten Eingriff zu machen wäre. Kleiner Zusatz, ich muss die Damen, die vor 12 plus 0 anrufen und mich um einen Termin bitten, abweisen. So komme ich mit meiner persönlichen Einstellung zum Thema und meinem Job total in Konflikt. Jede Frau sollte Informationen und Möglichkeiten bekommen, eine Schwangerschaft so einfach wie nur möglich beenden zu können, ohne groß auf die Suche zu gehen oder eine stille Geburt zu erleben. Mhm. Also es ist voll krass, wenn...
Darf das eine Klinik selber entscheiden?
Anscheinend schon. Also vielleicht können die sagen, ja, wenn das nicht okay ist für euch, dann geht woanders hin. Ne? Aber dadurch, dass natürlich so wenig Informationen dafür zugänglich sind, bist du ja auch ein bisschen darauf angewiesen, so schnell wie möglich jemanden zu finden, der das durchführt.
Total.
Das ist einfach super krass. Stell dir vor, du wirst schwanger und dann stellst du fest, okay, mein Kind hat eine schwere Behinderung, wird vielleicht tot zur Welt kommen oder kurz nach der Geburt sterben oder sonst irgendwas und du triffst diese wirklich schwierige Entscheidung, dass du das Kind abtreiben willst oder einen Abbruch durchführen lässt und dann musst du es auf die Welt bringen, statt einfach das operativ entfernen zu lassen. Das ist schon wirklich,
das
fand ich sehr heftig auf jeden Fall. Und dazu habe ich jetzt noch eine Nachricht. 2020 wird unser Jahr, haben wir gedacht. Im März hielt ich den lang ersehnten positiven Test in den Händen. In der 13. Woche wurden dann Auffälligkeiten festgestellt. Nach einer Untersuchung bei der Pränataldiagnostik war die Vermutung, dass unser Baby Trisomie 21 hat, auch bekannt als Down-Syndrom. Wir, mein Freund und ich, arbeiten beide in der Behindertenhilfe und wir wussten, was auf uns zukommen konnte. Da die Pränataldiagnostik so viele Fehlbildungen aufgewiesen hatte und das ja bereits in der 13. Woche, haben wir uns am Ende für eine Abtreibung entschieden. Problem, das ist in Deutschland zwar bis Beginn der Geburt möglich, bei einer Indikation wie dieser. Allerdings nach der 12. Woche mit Wehentropf und Entbindung auf natürlichem Weg. Am Ende sind wir nach Holland gefahren, wo der Eingriff unter Narkose in der 16. Woche stattfand. Die Krankenkasse hat keinen Cent übernommen, wir sind ja schließlich ins Ausland gefahren. Das Ganze ist jetzt circa ein halbes Jahr her. Wir sind dankbar für die Unterstützung meiner Frauenärztin, unserer Humangenetikerin und des medizinischen Personals in Holland.
Boah, ey. Ohne Scheiße, Alter. Wir leben fucking im. Ich fussel mir den Mund voll. Weil ich, ich kann es nicht glauben. Es ist 2021 und du musst in ein anderes Land fahren, um so eine Entscheidung treffen zu können, durchführen zu können.
Das ist halt wirklich, das ist krass, oder? Das, also damit hatte ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt.
Deswegen ich auch nicht.
Ist so wichtig, das nochmal auch hier in der Folge mit. Mein Hund kotzt gerade, ein bisschen unrelated, aber damit hatte ich mich vorher noch gar nicht auseinandergesetzt und deswegen fand ich das so wichtig, dem auch noch so ein bisschen Platz zu geben hier in der Folge, weil das was ist, womit man, glaube ich, erst konfrontiert wird, wenn man selbst in der Situation ist. Wollen wir über die Methoden noch kurz sprechen?
Unbedingt, super wichtig, quasi nicht das Wichtigste zum Schluss, aber unglaublich wichtig. Es gibt, glaube ich, 3 Methoden, oder?
Genau, es gibt 3 Methoden. Es gibt einmal die Curetage, über die wir auch schon mal gesprochen hatten, ne? Das ist eine Ausschabung.
Von der ich ja glaube, dass ich, oder dachte, dass ich sie hatte.
Genau. Mhm. Die wird unter Narkose durchgeführt.
Ja.
Dann die Absaugung, die wird auch unter Narkose durchgeführt. Und dann gibt es die medikamentöse, den medikamentösen Abbruch. Und das ist meistens so, dass man 2 Tabletten bekommt. Eine, die den Fötus abtötet und eine, die die Wehen einleitet, damit man sozusagen den Abbruch durchführt.
Genau.
So, das hat, wie gesagt, halt beides Vor- und Nachteile. Wir sollten das vielleicht nochmal ganz kurz sagen für alle, die den Mittelteil übersprungen haben. Medikamentös ist wirklich sehr heftig von den körperlichen Reaktionen. Die Wehen sind sehr heftig, die Krämpfe, die man körperlich hat. Es haben uns viele Frauen auch geschrieben, dass sie wirklich irgendwie am Boden lagen vor Schmerzen. Also da gibt es natürlich dann auch Unterstützung, wenn man einen guten Arzt oder eine gute Ärztin hat, was die Schmerzen angeht. Aber es kann sein, es muss nicht sein, es soll jetzt auch keine Angst machen. Aber es, jeder Körper reagiert unterschiedlich auf diese Art, deswegen bevorzugen manche Frauen eben den operativen Eingriff.
Genau, den hatte ich auch. Und man hat Blutungen natürlich danach. Kann man aber ein bisschen mit Menstruationsbeschwerden vergleichen. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Und man bekommt natürlich Medikamente. Also du hast natürlich, können Krämpfe entstehen. Hatte ich auch. Eine Dame hatte, glaube ich, schon berichtet, dass sie auch Ibuprofen mit nach Hause bekommen hat. Hatte ich auch. Und muss aber sagen, dass ich diesen Eingriff körperlich relativ harmlos fand. Ja.
Was
psychisch
auf jeden Fall,
ist es eine andere Geschichte. Ja.
Was auf jeden Fall passiert ist, es ist natürlich eine super krasse Situation für deinen Körper, weil erst hast du ganz viel Schwangerschaftshormone und dann wird die Schwangerschaft abgebrochen und das kann zu Depressionen führen, das kann zu einem hormonellen Wirrwarr führen, bis sich alles wieder bei dir eingespielt hat.
Genau, also, und der Körper denkt natürlich auch, du bist noch schwanger, also nur weil du quasi aus der Narkose rausgeschoben wirst, denkt der Körper ja nicht eine Sekunde später, ach so, ja stimmt, jetzt sind wir nicht mehr schwanger, also die Hormone müssen sich ja erstmal wieder einpendeln.
Genau, und das kann zu sehr viel Chaos auch im Kopf führen.
Total, kann ich tatsächlich auch wirklich unterschreiben, war bei mir auch. Ich bin anscheinend sowieso hormonell da so ein bisschen anfällig. Aber da muss man drüber sprechen, das gibt es.
Ja, deswegen, ich würde auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr in so einer Situation seid, dass ihr euch eine Bezugsperson sucht in eurem engeren Umfeld, die, ihr müsst wahrscheinlich sowieso abgeholt werden von dem Eingriff, die dann auch bei euch bleibt, auch vielleicht ein paar Tage, bis ihr euch wieder bereit fühlt, zurück in euer Leben zu gehen. Dann eine Sache, die ich super wichtig fand, man kann eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse beantragen, wenn man zum Beispiel in einer Ausbildung ist. Und dazu findet ihr auf jeden Fall Informationen online bei eurer Krankenkasse oder ihr ruft da an. Und man kann zum Beispiel auch mit einem positiven Schwangerschaftstest direkt zu einer Beratungsstelle gehen. Da spart man sich dann vielleicht ein bisschen Zeit und Termine, weil man kann diese Beratung, die man braucht, um den Abbruch durchführen zu lassen, die kann man auch ohne vorherigen Termin beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin bekommen. Und genau, da geht man hin, da gibt es im besten Fall ein Gespräch, was euch die Optionen darlegt. Zum Beispiel, wenn ihr in einer finanziellen schwierigen Situation seid, wird euch gesagt, was man machen könnte, wenn ihr trotzdem das Kind wollt. Also da geht es wirklich um euer Gefühl zu der Situation. Mhm. Es gibt natürlich dann auch immer wieder Leute, die da vielleicht nicht so helfen, aber ich habe sehr gute Sachen über Pro Familia zum Beispiel gehört. Da gab es bei uns zumindest jetzt keine negative Nachricht. Und genau, das spart einem vielleicht einen Gang zu jemandem, der einen Abbruch weder durchführt noch eine Beratung durchführen kann. Genau, dann hat man eine Bescheinigung und dann muss man 3 Tage abwarten nach dieser Bescheinigung. Das ist sozusagen die Bedenkzeit.
Oh, ey, sorry, aber das finde ich auch, ich finde das so daneben. Ja. Ich finde das so daneben, dass der Staat mir sagt, wie lange ich zu warten habe, bis ich meine Entscheidung treffen kann. Ja. Weil ich anscheinend nicht zurechnungsfähig genug bin, um eine Entscheidung früher zu treffen. Das hat doch für mich nichts mit Demokratie zu tun. Das ist frauenfeindlich ohne Ende sowieso. Definitiv. Freiheitseinschränkung, das ist Bevormundung galore.
Ja, genau. Mit dieser Bescheinigung bekommt ihr wahrscheinlich auch eine Liste mit Praxen oder auch mit Kliniken, die den Abbruch durchführen. Dann könnt ihr euch einen Termin machen und dann braucht ihr in den meisten Fällen noch eine Überweisung vom Frauenarzt, von der Frauenärztin. Und die müsstet ihr euch dann nochmal abholen.
Und was ich ganz wichtig auch finde, wir sehen das ja auch an dir, du warst ja mit deinem Frauenarzt, Frauenärztin auch nicht zufrieden und bist gewechselt. Und das ist auch eine Sache, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn man sich unwohl fühlt bei einem Arzt, bei einer Ärztin und vor allem, wenn das ein Gynäkologe, Gynäkologin ist, man muss da nicht für immer bleiben. Nur weil man irgendwo mal in der Praxis gemeldet ist als Patientin oder als Patient, bedeutet das nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Wenn ihr ein blödes Gefühl habt, dann geht da einfach. Sucht euch einen anderen Arzt, eine andere Praxis, andere Ärztin, wo ihr ein besseres Gefühl habt. Und ich finde, das spricht auch für eine gute Praxis, wenn die euch Informationen bereitstellen. Zumindest in der Sprechstunde.
Ja, so. Definitiv. Und ich würde das 100%ig unterschreiben, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn es irgendein Problem gibt, ne, es kann immer passieren, dass bei so einem Eingriff was schief geht oder dass das Gewebe zum Beispiel nicht vollständig entfernt wurde oder sonst irgendwas. Und ihr müsst dann da wieder hingehen und ihr schämt euch so sehr bei dieser Person, vor dieser Person, dass ihr euch das irgendwie 100-mal überlegt und dann irgendwas ganz Schlimmes passiert, weil ihr nicht sofort zum Arzt oder zur Ärztin geht. Wechselt einfach wirklich ab der ersten Sekunde, wo ihr nur ein bisschen ein schlechtes Gefühl habt.
Total.
Wechselt die Praxis, weil... Ja, ich meine selbst, ich weiß es super, super einfach gesagt, wenn man in Berlin wohnt, wo es einfach so viele Frauenärzte und Frauenärztinnen gibt. Natürlich ist das anders, wenn du 170 Kilometer fährst und dann wird dir nicht geholfen. Ja. Ne? Aber es ist wirklich, es macht einen großen Unterschied.
Im Großen und Ganzen bin ich wirklich dankbar, dass wir heute darüber gesprochen haben. Ich finde es absolut kein leichtes Thema. Mir ist es dann aber jetzt während der Folge leichter gefallen, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Was ich ein unglaublich gutes Fazit finde, denn oft ist es so, dass man sich an gewisse Tabuthemen ja nicht so rantraut, weil man Angst hat, über gewisse Dinge zu sprechen, ob die Dinge in einem auslösen, weil man denkt, oh Gott, darüber zu sprechen, oh, das ist sowieso so anstrengend. Und ich finde das sehr befreiend, muss ich sagen, weil dieses Thema dadurch so, es kommt raus aus dieser schweren Ecke. Mhm. Es ist immer noch ein Thema, was natürlich belastend sein kann, aber indem man viel darüber spricht, löst es vielleicht den einen oder anderen Gedanken.
Definitiv. Also ich finde es super angenehm, darüber zu sprechen. Klingt irgendwie so, als ob das...
Das ist vielleicht ein komischer Satz, aber ja. Ich weiß, was du meinst.
Aber ja, mir fällt das tatsächlich leicht, weil ich dazu eine sehr klare Stellung habe, die ich gesagt habe. Und ich finde, das ist eine Herangehensweise, die auf jeden Fall dem Miteinander extrem hilft. Kann ich sehr empfehlen. Kann ich dem fundamentalistischen Vater deiner ehemaligen Schulfreundin sehr empfehlen.
Ja, du alte Vase, du. Du bist eine große Vase. Da passt viel rein.
Anscheinend bin ich eine einzige Vase, würde ich sagen.
Vielleicht bist du auch eine Vase ohne Boden, Leila.
Ja, auf jeden Fall.
Das hätte ich sagen. Ey, das schreibe ich dem jetzt. Weißt du, so 20 Jahre, gefühlt 20 Jahre später. Du, was ich dir noch sagen wollte, mir ist auch eingefallen, stimmt, ich bin eine Vase, aber ich bin eine Vase ohne Boden. Da, da, da,
da, da. Oh Mann, ja, das wird mir auf jeden Fall noch ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Ey, so Menschen sollten echt nicht mit anderen Menschen unter 35 sprechen, fertig.
Nee, also, und gar nicht mit den minderjährigen Frauen, ey.
Ja, total. Ja.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns eure Geschichten anvertraut habt, dass ihr eure Geschichten mit uns geteilt habt. Das ist unglaublich wichtig, um anderen Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, dass man nicht alleine ist. Weil das ist das beschissenste Gefühl überhaupt, dass man irgendwo mit einem Problem alleine dasteht oder denkt, man ist alleine damit, und das seid ihr nicht.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, vom Gefühl her haben wir ungefähr genauso viele Nachrichten jetzt bekommen, wie wir zur Folge mit Fehlgeburten, über Fehlgeburten bekommen hatten. Und das waren wirklich auch damals schon sehr viele und heute jetzt auch wieder. Also es gibt wirklich sehr viele Frauen, die sowas schon mal erlebt haben. Und man ist nicht das schwarze Schaf.
Nein, auf gar keinen Fall. Ihr seid Vasen, wie wir, aber
seid alle Vasen. Manche mit Boden, manche
seid, was
ohne.
Ihr wollt. Seid, was ihr wollt. Seid, was ihr wollt.
Auf jeden Fall. Und habt eine schöne Woche.
Ich schau eine schöne Woche, ja. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.